Die Politikjournalisten sind die Experten und ich war jetzt ein Besucher in einer für mich fremden und faszinierenden Welt, die andere vielleicht aus guten Gründen schon langweilt. Ich glaube, dass dem Journalismus und auch der Politik und der Achtung der Demokratie eben geholfen wäre, wenn wir uns auch mal um das kümmern, was früherer Kanzler Gedöns oder Sachkacke genannt hat. Ich fand das ganz faszinierend, kann aber auch verstehen, dass man das nicht jede Woche machen will.
Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Hier berichten Zeitredakteure jede Woche von ihren spannendsten Recherchen und geben einen Blick hinter die Kulissen der Zeit. Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit und ich bin diese Woche Ihr Moderator. Ich sitze hier im Helmut-Schmidt-Büro zusammen mit Henning Susebach. Henning ist Reporter bei der Zeit, schon seit 19 Jahren hier im Haus, hat er mir gerade verraten, und anscheinend heute zum ersten Mal im Helmut-Schmidt-Büro. Henning wurde vor einigen Jahren mal gefragt, was ihn antreibt, und er hat darauf geantwortet, Reportagen zu schreiben, vor allem aus dem Leben von Nicht-Politikern, Nicht-Funktionären, Nicht-Entscheidungsträgern. Die Geschichte, über die wir heute sprechen, geht aber ausgerechnet um einen Politiker, nämlich um die Art von Politiker, über die man sonst relativ wenig hört, den Hinterbänkler. Henning, du hast eine Woche lang den Bundestagsabgeordneten Andreas Rimkus von der SPD begleitet. Was hat diesen Politiker für dich so interessant gemacht, dass du von deiner Regel, von deinem Vorsatz abgewichen bist?
Ja, hallo und danke erstmal, dass ich hier sein darf in diesem Büro. Für mich tatsächlich eine Premiere. Diesen Politiker hat für mich so interessant gemacht, eine lange Debatte über die Frage, ob der Bundestag zu groß ist und wenn er zu groß ist, wo man da eigentlich streichen kann. Und auch eine Frage, die mich seit langem begleitet, nämlich was macht Politik eigentlich aus? Also was ist Politik? Ist das nur Streiten in Talkshows? Gibt es da auch eine Werkstatt, in der Gesetze gemacht werden? Und daraufhin habe ich beschlossen, mich auf eine relativ komplizierte Suche zu begeben, nämlich den Menschen zu suchen, der definitiv mathematisch errechnet als letzter ins Parlament, in den Deutschen Bundestag eingezogen ist.
Und das ist besagter Andreas Rimkus.
Richtig.
Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, würdest du noch einmal kurz definieren, was eigentlich ein Hinterbänkler genau ist? Was versteht man darunter?
Ja, ich bediene mich da eines Wortes, das nicht meins ist und auch der beschriebene, porträtierte Andreas Rimkus überhaupt nicht mag. Also Hinterbänkler ergibt sich aus der Sitzordnung im Parlament. Also man hat ja gelernt in den Bundestagsdebatten, die man im Fernsehen vielleicht verfolgt, dass die Wichtigen, dass die Fraktionschefs, die Parteichefs vorne sitzen. Und hinten sortieren sich die Hinterbänkler ein. Interessanterweise ist es aber so, es gibt gar keine festen Plätze im Parlament.
Okay, und wie kommt dann diese Sitzverteilung? Und sitzen die immer auf dem gleichen Platz, oder?
Nee, die sitzen nicht auf dem gleichen Platz. Also jeder setzt sich dahin, wo was frei ist. Wenn es voll ist im Parlament, sieht man aber sehr schön, das konnte ich in dieser Woche auch beobachten, versucht jeder möglichst weit vorne zu sitzen, auch natürlich im Blickwinkel der Kameras. Wenn dann aber ein höherrangiger, ein in der Fraktion wichtigerer kommt, dann wird stillschweigend der Platz geräumt. Und der vermeintlich unwichtigere, unbekanntere rückt dann nach hinten auf den nächsten freien Platz. Es gibt aber keine festen Plätze, es gibt keinen Rimkus-Sitz im Bundestag.
Und der Begriff Hinterbänkler, der klingt ja schon immer so negativ. Das hast du gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Mit welchen Erwartungen bist du so in die Recherche gestartet und was hast du dann tatsächlich vorgefunden?
Man begegnet, glaube ich, am Anfang einer Recherche vor allen Dingen seinen eigenen Klischees. Und die Klischees über Hinterbänkler, die hat, glaube ich, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer auch im Kopf. Man denkt, das sind Leute, die viel rumsitzen und vergleichsweise wenig zu tun haben mit denen, die vorne sitzen. Mein Eindruck war aber ein ganz anderer. Also wenn man den vermeintlichen Hinterbänkler begleitet, dann ist man nicht in einem Redeparlament unterwegs, in dem es um Wirkung und Mobilisierung geht und auch um das Erklären von Politik, was wichtig ist, was da vorne gemacht wird, sondern hinten, je weiter hinten auf den Bänken, desto mehr ist man in einem Arbeitsparlament. Das war mein Eindruck. Also das sind die Leute, die für ganz knochentrockene Themen zuständig sind, auch mein Herr Rimkus. Und das sind die Leute, die sich wie in einer Werkstatt mit ebenso knochentrockener und wichtiger Gesetzesarbeit befassen. Die müssen zum Beispiel definieren, was ist ein Hybridauto? Oder wie kommen Menschen, die zur Miete wohnen, demnächst an Strom, wenn sie sich ein Elektroauto kaufen? Das muss ja in Gesetzen erfasst werden.
Und du hast ja jetzt nur eine Person begleitet und den mal im Detail charakterisiert. Würdest du sagen, dass der aussagekräftig, dass er repräsentativ ist für die Gesamtheit der Hinterbänkler? Oder gibt es überhaupt diesen typischen Hinterbänkler?
Ich fände es vermessen zu sagen, ich könnte behaupten, dass dieser Mann repräsentativ ist, aber ich habe so ein paar Beobachtungen gemacht. Eine ist zum Beispiel ausgehend von Herrn Rimkus. Relativ früh fällt auf, dass er kein Studium absolviert hat. Der ist Elektrikermeister. Und natürlich habe ich dann geschaut, wie sieht es eigentlich in der Verteilung im ganzen Bundestag aus. 80% der Abgeordneten haben einen Hochschulabschluss. In der deutschen Bevölkerung sind es gerade mal 20%. Und das sagt noch nicht viel aus. Dann habe ich aber geschaut, wie sieht es eigentlich von hinten nach vorne betrachtet aus und habe mir dann die Fraktionsvorsitzenden angeschaut, also Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter aller Fraktionen, aller Parteien. Und die sind bis auf wenige Ausnahmen komplett akademisch. Und das, glaube ich, stützt schon eine These, dass man sagen kann, je weiter hinten man in den Reihen sich bewegt, desto diverser wird der Bundestag. Also es sind jetzt nicht nur überflüssige alte weiße Männer, die da sitzen, sondern dort trifft man die letzten Arbeiter, dort trifft man die Handwerksmeister und ein etwas bunteres Völkchen als in den Reihen vorne. Das, glaube ich, kann ich repräsentativ sagen.
Du schreibst ja auch selbst, dass dem Bundestag oder Politikern allgemein häufig vorgeworfen wird, dass sie elitär, abgehoben, alltagsfern seien und dass eben Männer wie Herr Rimkus eigentlich das Gegenteil sind, dass die sehr volksnah noch an manchen Stellen sind. Er sagt auch über sich selbst, dass er seine zentrale Aufgabe darin sieht, den Menschen Bock auf Politik zu machen. Mhm. Glaubst du, es würde uns gut tun, wenn wir mehr von diesen Menschen erfahren?
Ja, aus zweierlei Gründen. Das eine ist, dass man, glaube ich, wenn man sich die Arbeit dieser vermeintlichen Hinterbänkler anschaut, nochmal versteht, was eigentlich das Kernwesen von Politik ist, nämlich das Regeln und das Regulieren und Ermöglichen unseres Lebens durch Gesetze. Man kann zu viel machen, man kann es aber auch verpennen gewissermaßen. Und über welche Alltagsdetails, die tatsächlich wichtig sind, sich diese Menschen Gedanken machen, das, glaube ich, gehört beschrieben, zumal sie sonst kaum Aufmerksamkeit bekommen. Also mein Herr Rimkus hat nicht eine Sekunde in der Tagesschau gehabt in zwei Legislaturperioden.
Würdest du sagen, das liegt daran, dass er diese Aufmerksamkeit nicht sucht oder dass er sie einfach nicht bekommt? Glaubst du, er ist so bescheiden, dass er damit auch zufrieden ist?
Nein, er sucht die schon. Also wenn man sich seine Reden, die er sehr wohl gehalten hat, 8 Reden waren das in dieser Legislaturperiode, mal anguckt, dann merkt man, der will auch schon gehört werden. Und der macht auch den einen Satz rein, von dem er hofft, der sei für die Tagesschau. Also das ist auch durchaus polemisch, wenn er sagt, wir brauchen nicht nur Anleger, wir brauchen auch Fliesenleger, wenn es um die neue Meisterhandwerksordnung zum Beispiel geht.
Und woran scheitert er dann? Wieso schafft er es nicht in die Medien?
Na, er scheitert daran, dass alle Medien einen begrenzten Platz haben und sich da natürlich zum verständlicherweise das Spektakuläre und in dem Augenblick Wichtigere aussuchen. Das ist im Moment zum Beispiel die Corona-Krise und nicht die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, um die sich Herr Rimkus kümmert. Und er scheitert, glaube ich, auch daran, das ist jetzt eine Selbstkritik, dass Journalismus natürlich gerne auch personalisierte Geschichten erzählt, die dann eher manchmal im Politikjournalismus von Machtkämpfen handeln, als vom Ringen um ein Gesetzesdetail in Paragraph 7 Absatz 5 des sowieso Gesetzes.
Das fand ich tatsächlich auch beim Lesen deines Artikels interessant, dass du mal so einen Paragraphen, der gerade noch im Entstehen ist, mal vollständig abgedruckt hast. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie selten es eigentlich im Journalismus ist, dass man wirklich in die Gesetze reinschaut. Glaubst du, der Politikjournalismus sollte sich häufiger um die tatsächlichen Formulierungen, um die tatsächlichen Gesetze drehen?
Ich finde, er sollte sich eben nicht allein darum drehen, Politik als Machtspiel zu erklären. Und er sollte auch nicht nur jedes politische Handeln untersuchen auf die Frage hin, was das dem Politiker jetzt nutzt für seine Karriere, sondern was das sachlich eigentlich für Folgen hat. Also mein Traum seit dieser Geschichte ist tatsächlich eine Rubrik, die ich wiederum gar nicht selber machen möchte. Ich finde, man müsste einmal im Monat die Genese eines Gesetzesparagraphen erzählen. Also was stand im ersten Entwurf? Wer hat da für eine andere Formulierung gesorgt? Und was steht da letztendlich? Also ein Stammbaum eines Gesetzes jeden Monat fände ich toll, weil ich glaube, man würde auch wieder lernen, die Politik zu achten und ja, zu lieben ist fast zu stark, aber zu schätzen, das hat sie verdient.
Du zitierst in deinem Text auch einige Gesetzestitel, an denen Herr Rimkus arbeitet, schon mit einem Augenzwinkern, du lachst auch schon. Ich zitiere mal ein paar. Das sind Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, das Gesetz zur amtlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung, öffentlichen Bereitstellung und zur Verfügungstellung geologischer Daten und das Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Wenn man als Politiker möchte, dass das eigene Gesetz irgendwie in den Medien landet, dann versucht man ja irgendwie meistens so einen sprechenden, emotionalen Titel wie Ausländermaut oder so zu finden. Ja. Wieso wählen Politiker überhaupt solche sperrigen Titel, wenn sie doch eigentlich wissen müssten, dass ihr Gesetz dadurch niemals in eine Zeitung kommen wird?
Ich glaube, da werden keine griffigen Titel wie gute Kita-Gesetz gewählt, weil die schon ahnen, im Prinzip ist das, was wir machen, zwar sehr wichtig, aber da draußen interessiert sich keine Sau dafür. Warum soll man sich dann die Mühe machen, was weiß ich, Stromanschluss für alle Gesetz darüber zu schreiben? Ich muss aber gestehen, die Frage, die du stellst, ist so super. Ich habe die nicht gestellt während der Recherche. Muss ich nachholen. Aber was mir auffiel tatsächlich, das sind auch diese Leute, die mit diesen Gesetzen zu tun haben, sprechen deswegen auch nur in Abkürzungen. Keiner sagt dieses Gebäude Elektroinfrastruktur Dingsda-Bumsda-Gesetz, sondern die sagen alle nur das GEIG. Und da habe ich auch in dieser Woche ein paar Tage gebraucht, um erstmal zu verstehen, worum es geht, was gemeint ist. Ich musste immer alles rückwärts entschlüsseln. Es war ein Dekodieren wie von Geheimnachrichten.
Aber wenn es jetzt nicht die ganz große Bühne ist, was ist dein Eindruck, was diese Art von Hinterbänkler oder konkret Herrn Rimkus antreibt?
Also Herrn Rimkus treibt, glaube ich, tatsächlich eine Begeisterung für die Sache an. Der interessiert sich einfach wahnsinnig für Elektromobilität, für die Energiewende, was ja auch wirklich wichtig ist im Moment. Er hat dazu als Elektrikermeister den Sachverstand. Das ist also tatsächlich eine Begeisterung für die Sache. Und dazu kommt bei ihm auch, glaube ich, dass er, wie wahrscheinlich jeder Parlamentarier, auch stolz und begeistert ist von seiner eigenen Biografie. Also der ist auf die Realschule gegangen, der hatte eine sehr schwierige Kindheit. Und ich hatte bei ihm den Eindruck, dass er diesen Aufstieg, den er gemacht hat, diesen sozialen Aufstieg, auch diesen Ansehensaufstieg, sehr, sehr ernst nimmt und deswegen zur Begeisterung an der Sache auch ein großes Verpflichtungsgefühl kommt. Und deswegen macht er das volle Pulle.
Du schreibst auch, dass eigentlich deine Erwartungen oder das Klischee, mit dem du rangegangen bist, nicht eingetroffen sind. Was hat dich am meisten überrascht?
Wie schwer es ist, in einer Woche Bundestag zum Essen zu kommen. Also das heißt, die Termine sind so dicht an dicht, dass sich der Herr Rimkus tatsächlich schon bei den Terminen überlegt, ob da auch hoffentlich ein Termin mit einem Frühstück oder einem Abendessen dabei ist. Er hat auch den schönen Satz gesagt, wenn das nicht passiert, dann rennst du hier irgendwann jedem Keks hinterher. Und das war auch unser Running Gag in der Woche. Also wenn er so ohne Essen um 14, 15 Uhr in seinem Büro oder in irgendeiner Konferenz auf diesen Keksteller zu greifen begann, da guckte er immer zu mir rüber und sagte, scheiße, jetzt geht's los.
Genau, das merkt man in deinem Text auch. Du charakterisierst diesen Mann hauptsächlich über seine Mahlzeiten. Also ich habe ein paar notiert, das Bauernomelett, das Sauerfleisch, das Fläschchen Pilz, das er dazu trinkt, Kekse, Kaffee, Wasser, Thai-Nudeln. Wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, dass das so wirklich wahnsinnig aussagekräftig über diesen Menschen ist?
Also das war so eine Vorratsessensstrategie, so kam es vor. Es ist mir aufgefallen, die Sitzungswoche beginnt wie unsere Arbeitswochen auch an einem Montag und er kam eben sonntagsabends schon aus seinem Wahlkreis in Düsseldorf nach Berlin, ging in seine Wohnung und hat sich da, wie soll ich sagen, vorsichtshalber den Bauch vollgeschlagen für die kommende Woche und hat das auch als Leistungsnachweis gepostet auf Instagram mit dem Satz, die Sitzungswoche kann kommen. Da war mir klar, aha, Essen ist ein Thema. Er hat dann aber Ärger von seiner Frau bekommen, weil im Hintergrund der schmutzige Herd zu sehen war.
Insgesamt schilderst du ja auch durch das Essen und durch seine Wohnsituation, die du ganz am Anfang der Geschichte beschreibst, so seine Bescheidenheit. Bevor wir zum Ende des Interviews kommen, hätte ich nochmal so eine Frage an uns, an die Medien allgemein. Was hast du so in dieser Woche gelernt und hast du irgendwie einen Wunsch an die klassischen Politikjournalisten, wie sie über Politik berichten sollten, nachdem du jetzt mal wirklich in die Werkstatt geschaut hast?
Eigentlich steht mir das nicht zu, weil die Politikjournalisten sind die Experten und ich war jetzt ein Besucher in einer für mich fremden und faszinierenden Welt, die andere vielleicht aus guten Gründen schon langweilt. Ich glaube, dass dem Journalismus und auch der Politik und der Achtung der Demokratie eben geholfen wäre, wenn wir uns auch mal um das kümmern, was früherer Kanzler Gedöns oder Sachkacke genannt hat. Ich fand das ganz faszinierend, kann aber auch verstehen, dass man das nicht jede Woche machen will. Aber wie gesagt, ich träume von der Rubrik Genese eines Paragraphen.
Das ist doch ein schönes Schlussplädoyer. Vielen, vielen Dank, Henning, für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann finden Sie unter www.freunde.zeit.de noch über 120 weitere Episoden des Podcasts. Sie können uns natürlich auch überall abonnieren, wo man Podcasts hören kann, bei iTunes, bei Spotify und in allen anderen Podcast-Apps. Henning selbst ist regelmäßig auch Moderator in diesem Podcast, wahrscheinlich sogar nächste Woche, da sprechen wir gleich drüber. Und wir würden uns freuen, wenn Sie noch häufiger bei uns reinhören und wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes geben, denn das hilft anderen dabei, den Podcast zu entdecken. Nochmal vielen, vielen Dank, Henning.
Und danke auch.
Bis zum nächsten Mal.